Unternehmer-Jam-Session.
Timo.
Thorsten.
Alle guten Dinge sind drei.
Stimmt, ja, dreimal haben wir uns jetzt gesehen, ne?
Und mal so richtig schlecht, also wir haben uns schon öfters gesehen, aber im
Rahmen
Podcast,
des Podcasts, ja.
Vor dem Mic.
Ja.
Sehen wir uns jetzt zum dritten Mal.
Ja.
Ich habe das jetzt schon auch dreimal gesagt, weil du bist der dritte Gast hier heute in diesem Marathon im Aufnehmen, dass ich wieder ohne Hip-Hop-Zitat reinkomme. Deswegen bin ich mit diesem schlechten Spruch reingekommen.
Ach so. Ja, dann lass uns doch nochmal schnell ein Hip-Hop-Zitat überlegen.
Fällt dir eins ein? Ja, du bist doch gar nicht so into deep, oder?
Nee. Hip-Hop war immer so am Rande meiner Musikrichtung, aber ich habe so eine Spotify-Playlist mit so 90er Hip-Hop-Kram.
Englisch, Deutsch?
Beides.
Beides?
Ah. Ja, beides.
Wir machen so, wenn dir eins einfällt oder mir eins einfällt, dann schmeißen wir es einfach irgendwie so mit rein.
Weck mich bitte aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter
Bäumen
den Wald kaum.
Ja, sehr gut.
Ich und du und er und sie und es sind... Nee.
Ist das der gleiche Song?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Auf jeden Fall.
Also ich weiß, dass Sammy Deluxe ist.
Sammy Deluxe. Super, also ist auf jeden Fall in meiner Playlist, finde ich super, ja. Den Song. Habe ich damals auf jeden Fall abgefeiert und höre ich ab und zu immer noch.
Ja, das ist witzigerweise einer der Songs, ich bin ein riesen Sammy Deluxe-Fan, aber das ist einer der Songs, mit denen ich irgendwie hadere. Also ich fand, weißt du, ich fand den früher, als der rauskam, das ist ja, also erstmal ist ja crazy, ich weiß, Sammy war 20 oder so, als er den Song geschrieben hat. Da fand ich schon krass, wie man mit 20 Jahren so einen Song, also so diese Gedanken, also mit 20 Jahren habe ich mir um das alles überhaupt keinen Kopf gemacht, über das, was er da rappt und wie aktuell das immer noch ist.
Genau.
Und der Song ist, was weiß ich, 20 Jahre.
90er Jahre, ne? 90er ja. Jahre irgendwann.
Ja. Und aber damals hat mich das überhaupt nicht abgeholt. Ich weiß noch ganz genau, ich war damals so Hip-Hop-Polizei-mäßig unterwegs. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, Sammy Sellout, jetzt macht er hier irgendwie so einen kommerziellen Song. Vorher hat er ja nur so Battle-Rap und so weiter gemacht. Ich bin der Geilste und so, ne, ja, alle anderen sind schlecht. Und das war so, was ich bei ihm so gefeiert habe. Also weil er es auch mit coolen Lyrics, coole Vergleiche und so. Und der Song hat mich aus irgendwelchen Gründen gar nicht abgeholt. Ich kann es nicht aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehen, warum, weil er textlich unfassbar gut einfach ist.
Total super, super pointiert, finde ich, total auf den und heute immer noch aktuell.
Ja,
interessanterweise.
Das ist krass einfach.
Gut, der Name des Bundeskanzlers damals noch Gerhard Schröder. Schröder.
Das tauscht er übrigens immer aus. Das passt er immer an.
Live,
aktuell.
Aber traurig, ne, dass diese Lieder, aber ich meine, das ist selbst bei Beatles-Songs ja auch, oder Give Peace a Chance von John Lennon und so weiter, sind leider immer noch aktuell. Ne? Ändert sich nicht so viel im Lauf der Dinge.
Und ich habe den Song jetzt wieder öfters gehört, weil Sammy hat einen ganz coolen Move gemacht. Er ist jetzt irgendwie, hat 30-jähriges Bühnenjubiläum. Und hat in diesem Zuge ein Vinyl-Abo rausgebracht. Da hast du 8 oder 9 Wochen lang jede Woche eine neue Vinyl bekommen. Und aus seinem Back-Katalog. Und es waren ganz viele Sachen, die es nicht auf Vinyl gab früher. Oder die nochmal neu aufgenommen wurden, neu aufgemacht wurden. Und da gab es sein erstes Album. Gab es total geil. Das ist nur für Vinyl-Nerds irgendwie interessant. Als vierfach 10-Inch-Vinyl wurde das neu aufgelegt. Plus... War die vierte die Bonus-Vinyl? Auf jeden Fall, die Bonus-Vinyl war eine 10-Inch-farbige Vinyl von Weck mich auf.
Stark.
Richtig geil. Und in dem Zuge habe ich mir das noch mehrfach angehört, allein weil diese farbige Vinyl so geil aussieht. Also Picture, Disc was.
Ist noch auf meiner Bucketlist, wo wir jetzt ja wieder in Deutschland sind. Also wir haben ja unser Nomadenleben aufgegeben, ne? Sind ja zurück in Deutschland seit dem 15. Juli. Und, ja.
Welcome back.
Ja, merci.
Und du direkt wieder weck mich bitte auf. Das ist dieser Albtraum.
Kam mir direkt in den Sinn. Ja, ist schon eine Umstellung auch tatsächlich mit dem ganzen Alltag und so weiter. Aber für mich auch hier so business-wise und so hat sehr viele Vorteile. Und zwar ja auf Wunsch unserer Kinder, gerade unser älterer Sohn, der hat gesagt, ich will wieder in eine deutsche Schule mit deutschen Kumpels. Und mit diesem Online-Lernen, was wir vorher gemacht haben und Freiliner-Treffen und so weiter auf sardischem Boden, war jetzt nicht mehr so das Ding. Also, aber wird jetzt 13, ist halt genau das Alter, glaube ich, wo du dann auch deine Kumpels, Peergroup, du willst irgendwie um die Häuser ziehen und so. Es kommt jetzt alles.
Ja, da haben wir, ich glaube, in unserer ersten Aufnahme drüber gesprochen.
Dass wir das vorhaben, glaube ich, ja.
Nee, also dass du ausgewandert bist.
Also in der allerersten, das kann sein.
Genau, ja. da haben wir drüber gesprochen. Das könnt ihr euch alle gerne nochmal anhören. Achtung, Werbeblock jetzt. Bei dieser Gelegenheit direkt den Podcast abonnieren, Kommentar schreiben, liken, weiterempfehlen. Oma, Opa, alle, die den Podcast hören sollen.
Definitiv.
Genau.
Auch Kommentare schreiben sind wichtig für den Algorithmus. Auch, man kann auch bei Spotify Kommentare schreiben. Also schreibt bitte Kommentare bei Spotify.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Gerne. Als ehemaliger Podcast-Host weiß ich noch, es ist ein hartes Brot. Man muss um jedes Abo kämpfen und Step by Step geht man nach oben. Aber du bist ja super fleißig, also von daher sage ich dir eine goldene Zukunft voraus.
Danke, ich bin nur nicht fleißig, was es in Vermarktung angeht, dieses Podcast-Format. Ich liebe es, Folgen und so weiter aufzunehmen, Gespräche zu führen. Das ist mir auch egal, ob das 10 am Tag sind. Aber wenn es dann ums Vermarkten geht, also Podcast hochladen kriege ich noch hin. Also muss ich gar nicht selber machen, deswegen funktioniert's. Aber ich sag mal so, das erste Mal darauf hinweisen auf den Podcast, das kriege ich noch hin. Marc bereitet mir freundlicherweise schon Reels vor und noch diverse andere Dinge. Mittlerweile macht er es nicht mehr so oft, weil er feststellt, okay, es wird auch nicht gepostet.
Oh Mann.
Aber es ist mal eine Challenge für mich, dass ich da...
Ja, mach mal, Thorsten.
Ja.
Ist gut. Ist ja auch ein schönes Format. Also,
ne? Aber absolut, ja. Ich habe mir dann auch gesagt, ich möchte es ja vor allem auch für die Gäste, ne? Das, und weil ich die Botschaften ja auch wichtig finde, die da getroppt werden. Jetzt.
Und auch mit dem Hip-Hop-Bezug ist ein cooler Ansatz irgendwie, gefällt mir total gut. Ich bin ja auch Musiker, also von daher Musik da so reinzubringen und da so einen Rahmen zu haben, mit dem man da immer so fest unterwegs ist, finde ich echt cool. Also,
ja, eine Zeit lang hatte ich meine Vertriebsstrategie war, dass ich total geil fand, wenn andere für mich Vertrieb gemacht haben.
Mhm. Also Empfehlungsmarketing.
Empfehlungen. Und ich hatte einen Moment, da musste ich so lachen. Das war, bringt uns eigentlich auch wieder zusammen. Es war auf der letzten oder vorletzten Franchise-Veranstaltung. Wie heißt denn nochmal? Also ist jetzt nicht gespielt.
Vom Deutschen Franchise-Verband?
Ja. Nee, hier, die in Frankfurt immer stattfindet.
Franchise-Expo.
Franchise-Expo, genau. Auf der vorletzte war das, glaube ich, so. Da war ich so unterwegs mit Sascha und Sascha, schöne Grüße. Die machen so, ich weiß nicht, ob
User?
Du die kennst.
User?
Ja, genau, mhm. Expansion.
Ja, klar. Und, die beiden Saschas kenne ich.
Ja, genau. Und die meinten so, hey Thorsten, hier, wir haben gerade einen neuen Franchise-Geber kennengelernt. Den solltest du auch mal kennenlernen, wegen Finanzierung. Und dann bin ich da so mit hin. Und dann haben die meine Dienstleistung einfach komplett verkauft. Ich stand einfach nur daneben und sie meinten, hey, das ist total cool und der macht das so und so und dann schreibt er in den Businessplan, geht mit denen zu Banken. Und ich dachte, das ist eigentlich geiler Vertrieb.
Das habe ich heute noch erlebt tatsächlich. Das ist der beste Vertrieb.
Absolut.
Ja? Also Netzwerkpflege und natürlich klar, am Ende des Tages würden sie dich ja nicht weiterempfehlen, wenn du nicht auch einen guten Job machen würdest und die eine oder andere Finanzierung auch mal gelingt. Ne?
Ja. Auch das kommt. Das ist meistens die Tobi macht da.
Sehr bescheiden, der Mann. Ja, aber ist ja vielleicht dann in eurem Unternehmen vielleicht dann auch die Rollenverteilung. Du bist das Gesicht nach außen. Ja. Der Tobi macht die Arbeit. Was bei meinem Partner Thomas und bei mir also ein bisschen ähnlich teilweise. Liebe Grüße, Thomas.
Ja, deswegen sitzen wir auch wir hier und talken.
Richtig. aber heute Morgen tatsächlich noch einen Call gehabt mit einem spannenden neuen Franchise-Projekt. Kann ich aber noch nichts zu sagen. Ist natürlich noch geheim. Aber da bin ich auch tatsächlich empfohlen worden von einer Franchise-Berater-Kollegin. Und parallel hatte dann auch der Gastgeber von dem Event hier, Macapo, Thomas Oettinger, mich auch empfohlen an den Kontakt, weil die auch mit denen wohl im Gespräch sind. Und das war dann echt ein leichter Pitch heute Morgen, muss ich sagen. Weil wir haben dann auch schon direkt über den Kick-Off-Workshop gesprochen, schnell.
Ja, das ist cool, sowas. Manchmal erlebe ich das auch. Und das hatte mal einer, ist jetzt alles hier sehr ego-getrieben natürlich.
Ja,
packen wir gleich wieder ein. Da kommt der Battle-Rap-Sammy wieder raus. Der ist jetzt draußen. Da hatte nämlich mal einer zu mir gesagt, meinte zu mir, hey Thorsten, also an dir kommt man in der Branche auch nicht vorbei, oder? Weil irgendwie 5 Leute... oder 3, keine Ahnung, jetzt ihm gesagt haben, wenn es um Finanzierung geht, ne, dann musst du mit Thorsten sprechen.
Das ist doch stark.
Ja, absolut.
Ne, und das ist ja auch dann irgendwie gut erarbeitet so. Ne? Und ich hatte ja auch gerade hier eine Begegnung mit einem weiteren Gast, der noch hier bei uns ist, im Hintergrund, der auch gesagt hat, Mensch, ja, dein Gesicht kenne ich und so weiter. Das ist natürlich auch der Lohn von dieser Öffentlichkeitsarbeit, die man da macht an der Stelle. Deswegen mach's noch mehr. Also einfach mal, wenn du schon sogar vorbereitete Reels bekommst, mein Freund, dann...
Ja.
Einmal posten.
Ja.
Gibt ja auch so coole Tools, wo du es voreinstellen kannst, ne? Und dann posten die automatisch.
Echt?
Ja, klar.
Das brauchen wir. Ich brauche das.
Ja.
Gut, aber. So,
jetzt mal
Jetzt mal rein.
Woran gehen wir eigentlich?
Wir knüpfen mal an die letzte Folge.
Ja, gerne.
Da hat es ja schon so ein bisschen angeteasert auch, dass du dich jetzt mit dem Partner zusammengetan hast, dass ihr stärker noch in die Beratung reingeht. Da war es ja noch ganz am Anfang, also in die Franchise-Nehmer-Findung für Franchise-Geber.
Ja, genau. Also relativ am Anfang, wir haben da schon ein bisschen was zusammen gemacht natürlich, aber es wird, wir sind jetzt da sehr, sehr gut unterwegs, auch schon länger, mittlerweile 2,5 Jahre, würde ich sagen. Und es läuft jetzt alles in Richtung einer Firmengründung auch und so weiter. Wir haben das bisher auf Projektbasis zusammen gemacht. Er mit seiner Company Einzelunternehmen und ich halt auch als Franchise-Berater. Ich habe mich ja auch so ein bisschen fokussiert weg von dem, am Anfang, als ich 2018 damit gestartet bin mit dem Beratungsthema, da war es halt so, auch Aufbau von Franchise-Konzepten waren immer mal wieder mit dabei oder halt zu bestimmten Themen Beratungsmandate zu machen. Aber ich habe halt festgestellt, das, was vielen Konzepten halt fehlt, sind gute, vorqualifizierte Franchise-Kandidatinnen und Kandidaten da genau, wo ich sie suche, in den freien Regionen und nicht da, wo ich sie gerade nicht suche. Genau, und darauf haben wir uns so ein bisschen spezialisiert in unserem Angebot, ne? Und da begleiten wir halt, je nachdem, wie weit da der Wunsch ist von dem jeweiligen Konzept, auch in dem Vertriebsprozess, also machen Marketing und Vertrieb aus einer Hand, spezialisiert für das Thema Partnergewinnung, bei einem Franchisegeber aktuell sogar bis zur Vertragsunterschrift. Ne? Das ist auch sehr spannend.
Ich war eingeladen über Jan Schmelze vom Deutschen Franchise-Verband auf einer Veranstaltung in Berlin. Da war so ein bisschen das Thema Herausforderung, Finanzierung im Franchise-Kontext. Mhm. Und da war neben dem Franchise-Verband, war der Verband der Bürgschaftsbanken, das war so der Host sozusagen, der offiziell eingeladen hatte mit dem Franchise-Verband zusammen und die drei anderen großen Bankenverbände, also Sparkassen, mhm, Volksbanken und Großbanken, wo Deutsche Bank, Commerzbank und so weiter dazu gehören. Und die Intention vom Deutschen Franchise-Verband und dem Bürgschaftsbankenverband war, weil der Bürgschaftsbankenverband, wie ich da kennenlernen durfte, sehr großer Fan vom Franchising ist. Die cool. pflegen ja auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen Franchise-Verband. Und er hat dann auch dargelegt, warum für ihn Franchising aus Bankensicht so wertvoll ist. Ne, wenn man da ein geprüftes Konzept hat, wenn man einen Franchise-Geber hat, der, da komme ich jetzt gerade deswegen drauf zu sprechen, vernünftige Franchise-Partner auswählt, sie schult, sie begleitet und so weiter und so fort, hat auch sehr in den Fokus gerückt und gelobt die Arbeit des Franchise-Verbandes, wie wichtig für die Bürgschaftsbanken das Thema Vollmitgliedschaft ist und auch dieses Gütesiegel. Was ich da krass fand, war die Zahlen, die da genannt wurden. Also es gibt ja, fand ich jetzt nicht überraschend, wird ja immer so genannt, es gibt 1000 Franchise-Systeme, seit 20 Jahren gibt es immer 1000 Franchise-Systeme, ist immer die Zahl, die genannt wird. Davon sind ja nur 440 oder so, sagte Jan, im Verband. Das heißt, der Verband hat nur 44% Markt. Abdeckung, also oder spricht für 44% der Systeme.
Dann, das ist sogar schon viel. Also ich hatte sogar noch andere Zahlen.
Ja, aber was ich noch krasser finde, von diesen 440, also nagel ich nicht genau drauf fest, haben nur 180 die Vollmitgliedschaft. Mhm. Also haben dann auch dieses Gütesiegel. Ja. Und das, ne, also 18%. Und das fand ich schon ein bisschen schade, dass nicht viel mehr Systeme dann in den Verband reingehen. Gerade aus Finanzierungssicht, wenn so ein hoher Fokus offensichtlich von finanzierender Seite auf diesem Gütekriterium liegt. Jetzt mal unabhängig von der Wertung dahinter, ne, ob das jetzt, was da alles dahinter steckt.
Wobei ich tatsächlich auch dieses Siegel vom Deutschen Franchise-Verband gut finde. Weil
ich auch.
Ja,
ich
dahinter steht ja sogar auch nochmal dann die Arbeit von dem von Martin Ahlert, ne, von der Uni Münster. Das heißt wissenschaftlich evaluierte Partnerzufriedenheitsbefragungen.
Genau, darum ging es nämlich auch. Genau.
Das ist ja ein sehr, ich finde, es ist ja immer so, wenn wir jetzt nochmal zurück vom Musikcontest sind, also die höchsten oder die besten Awards sind ja die immer vom Publikum gewählt. Mhm. Also nicht, wenn irgendwelche Jurys am grünen Tisch was entscheiden. Ja. So, das heißt der
Echo, rest in peace.
Genau. So, auch hier dann, wenn du weißt, als jemand, der sich für, ich sag mal, Selbstständigkeit interessiert oder vielleicht auch Franchising und du kannst nachschauen, oh ja, da gibt's zufriedene Franchise-Partner und ich kann sogar vielleicht so eine Art Note oder sowas sehen, dann habe ich ja eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass da ordentlich gearbeitet wird. Ne? Zusätzlich werden ja dann auch der Franchise-Vertrag und so weiter, werden ja Dinge abgeprüft. Genau. Von daher finde ich das schon eine sehr gute Sache. Und ja, vielleicht ist das noch gar nicht so bekannt gewesen bisher oder vielleicht muss man das nochmal weiter auch kommunizieren.
Absolut, also auch gerade, dass die Bankenwelt offensichtlich da so drauf schaut.
Natürlich ein schlagendes Argument für viele Franchise-Geber hoffentlich. Ne?
Ja, also wie gesagt, das war jetzt die Sicht vom Bürgschaftsbankenverband und der hatte auch genau das gesagt, was du auch gerade gesagt hast, was jetzt den Bürgschaftsbanken da wirklich viel Arbeit abnimmt, ist die Prüfung des Franchise-Vertrages, weil sie sich drauf verlassen können. Bei einer Vollmitgliedschaft ist das geprüft durch den Deutschen Franchise-Verband. Also ich kann schon mal einen Haken an den Vertrag machen. Und wie gesagt, Ziel dieser Veranstaltung war, diese Leidenschaft für Franchising aus Bankensicht auch mal zu transportieren auf die drei anderen großen Bankenverbände. Und die Vertreter, die da waren, die waren auch alle super vorbereitet. Das heißt, die haben bei ihren Mitgliedern reingehört. Hey, wie steht ihr gerade zu dem Thema Franchising? Wo gibt's Herausforderungen? Finanziert ihr das wirklich nicht so gerne, wie man so hört? Und ich fand es total spannend, dass der Tenor war eigentlich, nee, es gibt gar keine Probleme. Wir finanzieren doch gerne Franchise.
Okay.
Habe ich mir gedacht, ja, okay. Wenn, jetzt einschränkt natürlich die Rahmenparameter stimmen. Und was ich ganz interessant, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, was ich ganz interessant fand, das war, glaube ich, der Vertreter von dem Verband der Großbanken, der hat das Feedback bekommen von Bankern, dass die den Eindruck haben, dass aktuell in der Franchise-Branche kein hoher Fokus mehr darauf gelegt wird, auf die richtige Franchise-Nehmerauswahl. Und hatte das so ein bisschen drauf zurückgeführt. Ja, klar, Finanzierung ist herausfordernder geworden. Alle anderen Umstände sind herausfordernder gewesen. Es gibt wahrscheinlich auch weniger Interessenten, die vielleicht in die Selbstständigkeit, ins Franchising gehen wollen. Und Franchise-Geber kommen in Zugzwang und nehmen deswegen eher mal auch Interessenten, wo sie normalerweise sagen würden, ja, unter normalen Bedingungen würde ich jetzt nicht nehmen, aber bevor wir gar keinen haben, so nach dem Motto. Das war so ein bisschen nur der Tenor, der da so mitschwang. Und da habe ich mir gedacht, umso wichtiger ist es doch, jetzt auch mal zu sagen, pass mal auf und offen zu legen, auch vielleicht in Businessplänen habe ich dann auch gesagt, dass man das mal schon mal mit reinbringt, warum wurde derjenige denn jetzt wirklich ausgewählt und was sind wirklich die Kriterien, wie wir uns einen guten Partner vorstellen. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, wenn es dann auch Anbieter wie dich gibt, die auch mal sagen, hey, wir machen da auch schon mal eine Vorqualifikation nach bestimmten Kriterien.
Richtig. Und was ich auch dazu sagen muss, klar, wir sind natürlich schon bemüht, ich sag mal, da auch wirklich Vertriebspower abzubilden. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin grundsätzlich interessiert an dem Franchise-Konzept, ist ja am Anfang der Funnel sozusagen, der Trichter, der ist ja relativ breit aufgemacht. Mhm. So, das heißt, wir wollen ja erstmal in einer bestimmten Region oder Zielgruppe möglichst viele erstmal Aufmerksamkeit erzeugen und möglichst viele vielen sagen, okay, das und das Angebot ist überhaupt da. Auch das ist ja so, dass da noch viel Nachholbedarf teilweise vorhanden ist. Und das Thema Franchising, das hat ja auch der Founders Summit gezeigt im letzten Jahr, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben, da war das Thema noch gar nicht präsent bei der größten Gründerveranstaltung Deutschlands. Das heißt, also da gibt's noch viel zu tun, das Thema Franchising insgesamt nochmal auch breiter aufzustellen. Und dann ist es aber so, ja, wir wollen natürlich möglichst viele Kandidaten an den Franchise-Geber übermitteln. Das ist ja auch das, wofür wir bezahlt werden. Wobei wir auch davon weg sind, das hatten wir am Anfang mal probiert, sozusagen pro Lead-Bezahlung und so weiter. Macht gar keinen Sinn, weil du hast dann immer wirklich so einen Konflikt, dass du vielleicht doch den einen oder anderen dann durchlässt, wo du sagst, naja, so richtig überzeugt bin ich jetzt schon in der Vorauswahl auch nicht. Ne? Und deswegen ist es kein Hard-Selling oder so, was wir machen, sondern eher wirklich ein Matching. Und wir versuchen halt möglichst von vornherein schon die richtige Persona-Zielgruppe zu erreichen, die grundsätzlich in Frage kommt mit Vorqualifikation, Standort und so weiter. und dann halt auch wirklich sehr offen, ich sag mal, darüber aufzuklären, was bedeutet das denn, wenn ich mich selbstständig mache und welche Risiken sind damit verbunden, welche Chancen aber auch. So, und dann kann derjenige ja auch für sich selbst entscheiden und schlussendlich auch der Franchise-Geber, ob das der richtige Kandidat ist. Aber ich glaube, dass da tatsächlich wahrscheinlich noch Potenziale liegen bei uns in der Branche, in genau diesen Punkten, die du gerade angesprochen hast.
Ja, absolut. Ich fand es auch überraschend, ich glaube jetzt, die Bankenverbände sind relativ weit weg von der Basis, würde ich jetzt erstmal vermuten. Mhm. Aber dass auch da war so, das, was ich immer so als Klischee nehme, ja, Franchise ist gleich McDonald's, war bei einem der Vertreter tatsächlich so. Also da war immer Franchise gleich McDonald's und Vertreterin war es in dem Fall, die war total überrascht, was es alles noch so für Franchise-Marken gibt und was eigentlich alles Franchise ist. Und das zeigt ja mir auch, okay, so richtig Franchising ist vielleicht in Deutschland noch gar nicht so angekommen, jetzt auch in der breiten Masse. Es kommt immer irgendwie in so Schlagworten, McDonald's, Burger King Skandal hier, irgendwie so. Aber so richtig die Vorteile, die Franchising mit sich bringen kann, wenn es ein gutes Franchise-System ist, ne, das muss man jetzt natürlich immer voraussetzen und dass das auch tatsächlich gelebt wird, was man damit bezweckt, das ist ja schon immens. Aber das kommt, glaube ich, nicht so an die breite Öffentlichkeit und auch nicht ist das nicht richtig in der Finanzierungslandschaft angekommen. Weil ich habe dann versucht, ich habe ja da auch mundfusselig geredet, so ein bisschen reinzubringen. Und das würde, glaube ich, der Finanzierungslandschaft extrem helfen, wenn man Franchise-Gründung einfach anders betrachten würde als die klassische Individualgründung. Mhm. Mit all den Vorteilen und vielleicht auch Nachteilen, die es gibt, aber man muss es halt einfach, man kann die nicht in einen Topf werfen. Und ich hatte dann liebevoll gesagt, ich bin so ein bisschen immer überrascht, meiner Meinung nach stellen Banker ganz oft die falschen Fragen. Also in der Bewertung jetzt, okay. Die richten den Fokus immer sehr stark im Franchising auf den Endkundenmarkt. Ne? Also für alle, die jetzt nicht so im Franchising bewandert sind, man kann ja grob unterteilen, es gibt einen Endkundenmarkt, ich verkaufe, keine Ahnung, Burger und habe ein cooles, junges, freshes Einrichtungskonzept, verkaufe Lifestyle mit plus ein frisches Produkt, regionale Zutaten, ne? Das ist das eine, was ich mache. Und auf der anderen Seite bin ich Franchise-Geber und fische sozusagen auch im Markt der Franchise-Nehmer, der Selbstständigen, weil ich arbeite auf Augenhöhe mit anderen Selbstständigen zusammen, Franchise-Nehmer genannt. Und ich habe dann gesagt, ich würde euch immer empfehlen, stärker hinzugucken, nicht, ist der Burger jetzt gut, sind die Pommes gut, gefällt mir die Einrichtung. Ich sitze da manchmal in so absurden Diskussionen, dass dann Banker sagen, ja, wir waren übrigens schon mal bei einem anderen Standort und haben da einen Salat gegessen. Ich fand, der Salat war ein bisschen zu groß. So, wo ich mir denke, ja, okay, gut, kann sein.
Daran wird bewertet, ob die Finanzierung stattfinden soll oder
nicht? Das wird es nicht, das wird keiner also so sagen und das wird auch nicht das Alleinige.
Aber es ist ein Aspekt.
Es ist ein Aspekt. Klar, ich glaube, dieses eigene Empfinden, mag ich das Konzept, esse ich da, kann man vielleicht nie, okay. Es sollte man natürlich, darf keine Rolle spielen, ne? Da sollte keine Rolle spielen. Nur ich wollte darauf hinaus, vielleicht auch, weil wir ja beide so tief auch in der Branche drinne sind, nehmt doch einfach mal gesetzt, und das war ein Franchise-System, was jetzt nicht der zweite, dritte Standort ist, sondern es hat irgendwie 25 Standorte oder so. Geht doch mal davon aus, die werden sehr genau wissen mit 25 Standorten, was sie tun. Also warum spricht man denen das denn ab, dass die ihr gastronomisches Konzept irgendwie nicht im Griff haben? Ich fände viel spannender, wie schafft ihr es denn als Franchise-System, Menschen in die Lage zu versetzen, wenn sie beispielsweise Quereinsteiger sind? Und das ist ja immer so ein Thema. Quereinsteiger sind super schwer aktuell zu finanzieren. Was aus Franchise-Sicht ja gar keinen Sinn macht, weil wir viele Franchise-Geber sagen, wir wollen gerade Quereinsteiger haben. Nicht, um sie zu manipulieren oder so, aber es ist auch dieses klassische Beispiel, bringt doch mal einen Koch bei, so zu würzen, wie wir das gerne wollen. Und er sagt aber, nee, hey, ich bin Koch, ich bin kreativ, ich möchte hier 3 Hände mehr Salz rein, weil dann wird es irgendwie geiler oder diese fancy Zutat noch. Mhm. Sondern da gibt es nun mal Standards, nach denen soll gekocht werden. Das ist halt jetzt sehr einfach gesprochen, bei Quereinsteiger da immer ein bisschen einfacher. Aber die sind halt super schwer zu finanzieren, weil die aus den Standardkriterien von Banken rausfallen, wo gesagt wird, wir brauchen eine fachliche Qualifikation. Verstehe. Deswegen ist es doch viel interessanter zu fragen, wie schafft ihr es denn, die Menschen zu begeistern, auszubilden, zu finden, nach welchen Kriterien ins Unternehmertum zu überführen und nicht drüber zu unterhalten, hey, ist denn der Salat jetzt gut? Das funktioniert an 25, 30, 40 Standorten. Also, ne, das ist doch nicht das Thema. Und wir wissen doch, wenn, und es ist ja klar, dass Banken immer danach bewerten, was könnte denn schieflaufen, was könnte dazu führen, dass wir das Geld nicht zurückbekommen, das Darlehen, was wir da reingeben sollen. Und es ist doch ganz selten so, dass man sagen muss, wenn etwas schiefgelaufen ist, das lag jetzt daran, weil das Endkundenprodukt nicht funktioniert hat, bei etablierten Franchise-Systemen, sondern weil es vielleicht irgendwas in der Chemie der Verbindung zwischen Franchise-Geber, Franchise-Nehmer nicht funktioniert hat. Ja. Und warum konnte das denn vorzeitig nicht aufgefangen werden und warum musste es denn dann bis zum Worst Case, sagen wir mal, der Insolvenz kommen?
Ja,
also es wird sehr wenig über die Vorteile eines Franchise-Systems in den Gesprächen selber. Ne, es wird auch sehr wenig drüber gesprochen. Ich bin mittlerweile, wenn ich einen Erstkontakt habe in der Finanzierungsanfrage im Franchising, frage ich mittlerweile immer, das mache ich auch noch gar nicht so lange, warum hast du dich denn für Franchising entschieden? Und ich meine jetzt nicht speziell für dieses System XY, sondern ganz grundsätzlich, erstens, warum möchtest du gerne selbstständig sein und warum möchtest du gerne Franchise-Nehmer sein? Mhm. Und ich meine das gar nicht wertend gegeneinander. Ich möchte einfach nur verstehen, was ist die Grundhaltung dahinter? Und ich bin mittlerweile, bilde ich mir zumindest ein, ich entdecke dann immer, okay, da ist eine bestimmte Erwartungshaltung an Franchising mit verbunden. Und dann frage ich immer, okay, das, was du so an Erwartungshaltung hast und was du dir vorstellst, hast du das mal mit deinem Franchise-Geber besprochen? Gibt es da überhaupt ein Match? Oder setzt du das nur voraus, dass ein Franchise-Geber einmal im Monat bei dir ist und mit dir einen Betriebsvergleich macht, dass ein Franchise-Geber dafür verantwortlich ist, dass der Umsatz XY eintritt, dass der Lieferant immer pünktlich liefert.
Ne? Definitiv sollte
man das abbauen. Oftmals hat man ja diese Erwartungshaltung vielleicht nur, weil Franchising alles vorgegeben, es funktioniert alles. Ne? Also hat dieser Abgleich wirklich stattgefunden?
Ja.
Und auch das würde ich in Bankgesprächen einfach mal hinterfragen. Wenn ich jetzt Banker wäre, mache ich natürlich nur, weil ich sehr tief in dem Thema Franchising auch drin bin.
Ja, aber es sind jetzt sehr, sehr viele interessante Aspekte dabei gewesen, mehrere. Ich versuche die mal für mich so zu clustern. Also zum einen die Ebene, ich glaube, wir haben als Branche insgesamt, und da merke ich aber auch, dass da so ein kleines Zusammenrücken gerade irgendwie auch stattfindet.
Merke ich auch.
Was ich begrüße.
Absolut.
Auch ich war ja durchaus mal das ein oder andere Mal konfrontativ unterwegs. Bin da jetzt gerade wieder dabei, in den Dialog zu treten mit dem einen oder anderen und halte ich auch für richtig, weil wir ja einfach ganz viel noch, ich sag mal, Know-how-Defizite haben, was das Thema Franchising angeht. So wie du es gerade beschreibst. Bei den Banken, bei den Gründern, bei den Leuten, die im Wirtschaften, bei Politik vielleicht auch, da macht der Verband, glaube ich, auch eine sehr gute Arbeit in dieser Politikvernetzung mit den Banken, die Gespräche finden, begrüße ich, dass das stattfindet, total super. Und ich merke, dass das alles kleine Bausteine sind, die halt dazu beitragen werden, über eine gewisse Zeitachse da diese Thematiken, die du gerade angesprochen hast, welche Vorteile bietet Franchising eigentlich und passen die zu mir als Gründer? Und passen die zu mir als Finanzierer, als Bank, da entsprechend weiter bekannt werden. Der zweite Aspekt ist, dass wir interessanterweise auch viel in diesem Converting-Franchising unterwegs sind. Das heißt, unser allererster Ansatz, mit dem wir, glaube ich, ein relativ einzigartiges Angebot hatten, war ja, dass wir, ich sag mal, in bestimmten Branchen, zum Beispiel Immobilienbranche, Immobilienmakler kontaktiert haben direkt, um denen vorzuschlagen, werdet doch Teil eines Franchise-Systems, weil du hättest dann die und die Vorteile, die du als Einzelmakler nicht hast. Oder wie für unseren Kunden Town & Country House, sprechen wir Bauunternehmer in den freien Regionen an, stellen denen das Konzept vor, gehen mit denen locker in den Dialog. Könntest du dir vorstellen, wenn bestimmte Parameter für dich gegeben sind, dass du eventuell als Vertreter der Marke in deiner Region dein Bauunternehmen erweiterst oder wenn du nur in Teilbereichen unterwegs warst bisher. Das heißt, die Bauherren nicht von der Grundstückssuche bis zum schlüsselfertigen Übergabe begleitet hast, sondern vielleicht nur Teilbereiche der Gewerke an einer Baustelle abgebildet hast, kannst du dir vorstellen, dein Geschäftsfeld dahingehend zu erweitern. Da hast du natürlich, wenn dann es da um eine Finanzierung nachher geht, wahrscheinlich aus Bankersicht auch durchaus einfachere Karten. Aber viele Franchise-Geber suchen ja genau diesen Quereinsteiger, wie du gerade selber schon gesagt hast, weil natürlich auch da, wenn ein Bauunternehmer 20 Jahre lang Schema F gearbeitet hat und jetzt kommt Town & Country und sagt, so, wir haben hier einen eigenen Projektablauf, du musst das alles jetzt so machen, wie wir das wollen, das kann auch zu Reibereien führen. Mhm. Also du hast in allem immer Vor- und Nachteile. Von daher super spannend, wie deine Insights da aus dieser Finanzierersicht zu hören, aus den Gründungsgesprächen mit den Banken und auch leider finde ich erschreckend, wie da die Wissensstände teilweise noch sind. Ne? Von daher auch da mein Appell, wirklich lass uns möglichst viele Touchpoints, wie man jetzt aus Marketing-Sicht sagt, schaffen, wo wir möglichst viele Foren, Veranstaltungen und so weiter nutzen können, um immer wieder diese Franchise-Flagge hochzuhalten und auf uns und unsere Vorteile in der Branche aufmerksam zu machen. Weil ich halte auch Franchising für viele Gründungswillige für das perfekte Vehikel. Ne? Wir haben auf dem in meinem Vortrag da auf dem Founders Summit zum Beispiel habe ich ja den Robert Kiyosaki zitiert, auch so ein ganz bekannter Money- und Erfolgs- und Business-Coach, der gesagt hat, if you want to start a business, start with a franchise. Weil du da Business erstmal lernen kannst anhand eines erprobten Geschäftsmodells, wo du einfach eine viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hast und auch die statistischen Daten belegen auch das ja. Das können wir ja sogar statistisch belegen, ja, dass Franchise-Gründungen im Schnitt ich weiß nicht, 3-4 Mal erfolgreicher sind als Einzelgründungen, ohne einen Franchise-Geber im Rücken. Ne? Und dass das bei Banken tatsächlich auch immer noch nicht in der Fläche angekommen ist, finde ich auch sehr spannend. Ich kann noch aus Schülerhilfezeiten sagen, also wir hatten da dann auch so Bankenkooperationspartner, ich glaube damals Kronbank zum Beispiel und so, die haben natürlich dann gesagt, okay, das System ist auch einmal bei uns geprüft. Das heißt, wenn einer von der Schülerhilfe kommt, das prüfen wir gar nicht mehr ab. Wir prüfen nur noch ab, also ob das Thema und das System und dass das Geschäftsmodell funktioniert, war bei den Finanzierungsgesprächen gar kein Thema mehr. Sondern nur noch Gründerpersönlichkeit, können wir uns das vorstellen, zieht der oder die das durch, ja, ist der dafür geeignet und Standort passt, Rahmenparameter wie Miete und so weiter passen in den Rahmen, den Schülerhilfe ermöglichen kann und dann wurde eine Finanzierung nicht durchgewunken, aber die Wahrscheinlichkeit war dann schon recht hoch, ne, dass wir finanziert wurden. Aber auch das ist zurückgegangen, habe ich gemerkt. Also das ist jetzt auch nicht mehr so, dass da, oder Grenke Bank war, glaube ich, damals auch noch. Die machen das, glaube ich, gar nicht mehr mit Franchising. Ne? Die machen nur noch Leasing und sowas. Also da ist ein bisschen was auch über die Jahre vielleicht auch in einem durch den Eindruck, der gerade beschrieben wurde von den Bankern, dass teilweise ein Wachstum da war mit Leuten, die vielleicht nicht so geeignet sind, wo ich dann in der Partnerauswahl als Franchise-Geber aufgrund von Wachstumsdruck, ich weiß nicht, Investorendruck oder was auch immer, vielleicht doch den einen oder anderen reinnehme und mal einen Standort eröffne und schnell in den Markt reingehe, aber nicht nachhaltig. Das ist natürlich auch fatal, weil das schadet nicht nur mir, wie wir jetzt feststellen, als Einzelsystem, sondern eventuell sogar der ganzen Branche. Ne?
Ja, absolut. Da war ich ja das letzte Mal beim Deutschen Franchise-Verband, dann auf dem Forum war. Da war ich ja auch eingeladen, genau über das Thema zu sprechen mit Markus Marx, also ein Banker von der Sparkasse Köln-Bonn zusammen. Ja. Und da muss ich auch, ich will jetzt nicht der böse Onkel sein, der jetzt auf alle Seiten schimpft, aber da war ja tatsächlich mein Tenor dann auch, weil ich es tatsächlich auch so erlebt habe. Es ist auch nicht ganz falsch, und Markus Marx von der Sparkasse hat es ja auch bestätigt, dass vieles, was wir so sagen, dass Franchising, also wo Franchising gut funktioniert, ne, und was Vorteile sind, oftmals leider nicht gelebt wird in der Praxis. Und du hattest die Kronbank angesprochen, und das war ja ganz lange Zeit ein Segen für die Franchise-Branche, weil, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, ganz, ganz viele nervige Sachen weggefallen sind. Du hast es gerade schon gesagt, genau. Ich muss nicht 100-mal neu verkaufen oder erzählen, warum jetzt das Franchise-System XY gut ist, sondern ne, das wurde abgehakt und man guckt auf das, was es individuell macht. Guckt den Standort an, guckt den Gründer an, die Gesamtfinanzierung. Nur dann muss man auch liefern, als aus Franchise-Geber-Sicht jetzt. Ne?
Ja.
Und ich hatte den Eindruck, dass was so willkommen geheißen wurde, endlich gibt es eine coole Finanzierungslösung, wurde dann, muss man sagen, an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen ausgenutzt. Weil es gab auf einmal auch Lösungen, wo man schwächere Partner einfach finanzieren konnte, weil sehr viel auch auf Vertrauen lief. Es ist ein durch den Franchise-Geber ausgewählter Partner. Das heißt für uns, wir stecken das Vertrauen da rein, der Franchise-Geber weiß, was er tut.
Fatal, fatal.
Und dann fliegen die ein oder anderen Sachen einer Bank um die Ohren und dann sagen die halt, okay, Franchising ist halt dann an der Stelle wohl doch nicht so cool, wie wir dachten. Ja. Und dann nochmal ganz kurz zurück. Ja. Deswegen, wo ich dann auch, also was dann eher bestätigend war für mich, die Zahlen, die ich da kommuniziert habe, dass ja nur 18% Vollmitglied sind und das Gütekriterium haben. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle anderen, die das nicht haben, keine guten Franchise-Systeme sind, bei Weitem nicht. Aber die Banken machen natürlich auch ganz viel Erfahrung mit Franchise-Systemen, wo wir beide jetzt sagen würden, oder du, hey, da würde ich jetzt mal keinen hinvermitteln und ich sage, oh, von denen finanziere ich keinen.
Ja.
Ne? Und die schaden, das ist ja das, was du sagst, die schaden dann leider der ganzen Branche.
Ja.
Und es sind ja leider, muss man auch sagen, sehr, sehr viele, wo so gearbeitet wird, wo man sagt, okay, wir machen jetzt Franchising nur aus Expansionssicht und der Mensch dahinter ist mir eigentlich relativ egal, soll Geld auf den Tisch legen und dann funktioniert's, dann freuen wir uns alle, wenn es nicht funktioniert, ist auch nicht so schlimm, können wir das Gebiet neu besetzen, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt.
Ja, ist tatsächlich aber auch richtig, ja. Also
und wenn eine Bank mehrheitlich damit Erfahrungen macht, dann sagen die natürlich, ja, okay, aber es ist schön und gut, dass ihr mir die ganzen Vorteile erzählt, nur leider so richtig festgestellt haben wir das nicht, dass das so ist. Deswegen ist es immer das eine, zu sagen, ja, das sind die Vorteile und am Ende des Tages müssen die aber auch umgesetzt werden und geliefert werden. Und es gibt viele Franchise-Systeme draußen, wo das so ist. Und es gibt natürlich auch viele Banker, die super gerne auch in der heutigen Zeit noch Finanzierung machen. Aber es wird leider immer enger und deswegen muss man noch mehr liefern als Franchise-Geber, Franchise-Nehmer,
bin ich total
wenn man, wenn man Finanzierung haben möchte. Und das erschreckendste Ergebnis war, dass der Tenor jetzt aus diesem Gespräch wieder mit dieser Bankengruppe war, eigentlich geht es nur um Zahlen. Und dann war es so, ja, Herr Beck, ich nehme Ihnen ja ab, dass Sie selber einen Spirit haben und Gründer lieben, die einen Spirit haben, aber Spirit können wir nicht bewerten.
Ja. Am Ende müssen auch die Zahlen stimmen, das ist so.
Müssen die Zahlen stimmen?
Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also wir haben für uns auch eine Art interne Bewertung mittlerweile entwickelt, ja. Und ich habe da eine lange Diskussion auch mit dem Martin Ahlert, auch am, ich sag mal, nachdem der Abend des Franchise-Forums schon zu Ende war, bis morgens an der Hotelbar eine angeregte Diskussion geführt, auch zusammen mit dem Rolf Neymann von Enadomo auch im Duo. Und es ist natürlich, also auch er sagt natürlich, ja, warum sind es nur diese 150, ja, die da, oder sage ich mal, die sich da von mir untersuchen lassen? Dann treibt das doch mit an, ja. Und warum machst du jetzt eine eigene Bewertung? Lass uns das doch gemeinsam machen und so weiter. Das ist so ein bisschen vielleicht auch mein Grundappell, den ich heute unbedingt hier nochmal auch in die Franchise-Welt reingeben möchte. Lass uns da wirklich gucken, dass wir auch untereinander uns einig sind, uns zu sagen, okay, das sind die Guten und das sind die nicht ganz so Guten. Ob das jetzt mit dem Verband immer sein muss, warum nicht? Ja, es ist nun mal, der ist ja da, der hat eine gewisse Marktabdeckung, wenn du sagst 44%, immerhin, ja, dann weiter daran arbeiten, dass wir da mehr Verbandsmitglieder reinbekommen und dann vor allen Dingen auch dran arbeiten, dass wir die Systeme dahin entwickeln, die dann entsprechend auch in der Qualität stimmen. Auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, dieses, also früher gab es ja mal dieses assoziiertes Franchise-Mitglied und heute ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so gut unterscheidbar. Da sollte sich der Verband vielleicht auch nochmal hinterfragen, wie in der Außendarstellung. Ja, du hast nochmal das Siegel on top, aber trotzdem sind es ja Mitglieder im Verband. Früher konnte ich gar nicht Mitglied werden, wenn ich nicht diesen Check gemacht hatte, also Vollmitglied. Ah, okay. Ja. So, ich weiß nicht mehr genau, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, also berichtigt das auch gerne, wenn das anders ist oder wie da die Gedanken sind, wäre mal spannend zu erfahren, weil ich glaube, da sollte man dann sagen, okay, ich habe lieber nur 15% der 1000 Franchise-Systeme, aber die sind wirklich top, weil wir sind hier, der Verband sagt ja auch, wir sind die Qualitätsgemeinschaft der deutschen Franchise-Wirtschaft. So. Also ich glaube, da ist insgesamt noch viel zu tun von allen Seiten. Ich erlebe auch immer wieder, aber diese Kunden lehne ich auch tatsächlich rigoros ab. Wenn ich merke, dass jemand das unterschätzt, was es bedeutet, Franchise-Geber zu werden. Und wir haben mittlerweile eine Fülle an Franchise-Gründungsberatern. Also wie gesagt, 2018, ich weiß gar nicht, da war ich mit Waltraud Martius Synkon und vielleicht noch Eugen und Jana und ich weiß nicht, wer da alles schon am Markt war, Silvia Steenken, Franchise for You, glaube ich, auch schon. Gab es gleich 4, 5 mittlerweile, ich weiß gar nicht, schießen die Franchise-Berater irgendwie aus dem Boot.
Also du meinst diejenigen, die jetzt Franchise-Geber oder angehende Franchise-Geber
beraten? Genau, Franchise-Geber beraten oder Franchise-Geber werden als Produkt verkaufen. Da muss man vielleicht auch nochmal hinterfragen, wie ist denn da so, was gibt's denn da für Qualitätskriterien? Oder da würde ich mal in den Track Record reingucken, derjenigen, welche Systeme wurden denn da so entwickelt, ne? Von den jeweiligen Beratern und wie stehen die heute da? Weil es ist auch eine interessante Entwicklung. Also das Thema Franchising hat ja auch immer so Wellenbewegung. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger dabei, auch seit 2005 bei der Schülerhilfe damals angefangen. Und ich weiß noch, 8, 9 Lehman-Krise und danach die Jahre war eigentlich eine goldene Zeit. Also ich prophezeie eigentlich der Branche ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren, weil aus wirtschaftlich schwierigen Zeiten war es eigentlich immer so, dass die Franchise-Wirtschaft danach so einen kleinen Schub bekommen hat, weil Leute, die, sag ich mal, im normalen Wirtschaftsleben oder aus dem Beruf raus müssen, vielleicht noch eine Abfindung haben bekommen oder so etwas, sich überlegen, ob sie weiter in der im Angestelltenverhältnis bleiben wollen oder vielleicht doch nochmal in Richtung ihres Lebenstraums sich ein bisschen freiheitlicher aufstellen, Unternehmer werden wollen. Und da bietet Franchising natürlich auch da eine gute Chance immer noch, weil es gibt ja noch gute Systeme. Ist ja nicht,
absolut.
Ja, es gibt so richtig Top-Systeme, glaube ich, auch, also wo ich jedem empfehlen könnte, mit wärmstens, wenn das für dich passt, mach es. Ja? Also ist eine super Sache. Aber halt auch genau das andere, was du beschrieben hast. Und da habe ich auch schon Gespräche geführt, wo ich mich echt gefragt habe, meine Güte, also wenn das die Motivation ist, da Franchising anzugehen, dann lass es. Aber ich unterstütze dich sicherlich nicht dabei. Ne? Und da muss man auch seinen eigenen moralischen Kompass tatsächlich vielleicht mal...
Definitiv.
Weil ich sag mal, ansonsten sehen wir uns alle in Karmaland irgendwann wieder und da kann man überlegen, welche Dinge hat man unterstützt und forciert und welche vielleicht nicht. Ne? Aber es ist eine sehr, ich sag mal, philosophisch-spirituelle Sicht auf die Dinge. Aber...
Ich hatte nach dieser Bankenveranstaltung echt überlegt, ob wir vielleicht nicht sogar in unseren Businessplan mit einbringen müssen, ein Kapitel über Franchise. Also wenn...
Was ist überhaupt, ne?
Was ist überhaupt Franchise? Was können Vorteile von Franchise? Also wir haben das bei uns über Erfolgsfaktoren immer so ein bisschen mit drin, von den jeweiligen Systemen. Da ist ganz viel so mit aufgegriffen. Was ich auch noch spannend fand dann in der Diskussion war, dass... ich hatte dann ja drüber gesprochen, was alles so Vorteile sein können und hatte dann auch erwähnt, weil ich das ja oft erlebe, dann auch so in Bankgesprächen, so die Frage, ne, was ist dann, wenn es irgendwie nicht so funktioniert am Anfang, so wie es geplant ist, also so quasi in Szenarien denken. Und da hatte ich das so vorweggegriffen und habe gesagt, ja, ist doch total gut, jetzt im Abgleich ein Franchise-Nehmer gegenüber einem Einzelgründer, ne? Es können Kostenreduktion kann schon mal stattfinden durch, ne, es können Franchise-Gebühren gestunden werden. Wenn der Franchise-Geber, was oft vorkommt, der Hauptmieter ist, kann es da Kompensationen geben. Natürlich
Einkaufsvorteile.
Einkaufsvorteile und natürlich auch im Positiven über Best-Practice-Gruppen. Man kann gemeinsam Marketing, ne, überlegen. Und dann sagte einer von den Bankenvertretern, ja, aber das ist ja dann schon, das würde ich ja schon gar nicht finanzieren. Also wenn man schon drüber nachdenkt, dass irgendwie Franchise-Gebühren gestunden werden können oder Mieten gestunden werden können, dann kann das ja nichts Gutes sein. Und da habe ich mir auch schon gedacht, krass, also da ist tatsächlich das Bild, ich finanziere jetzt etwas, weil ich denke, das ist ein gutes Geschäftsmodell oder so. Und dann ist ja offensichtlich in seiner Welt, Höhen, Tiefen gibt es überhaupt nicht, sondern selbstständig finanziert, wir finanzieren nur die Guten und er läuft dann lebenlang gut durch. Und ich dachte mir, das ist ja so weit weg.
Aber das von, muss von ich der dir Realität. Ganz ehrlich sagen, also das ist, da geht es aber in Richtung Bankenkredit, also und da glaube ich tatsächlich, dass wir in Deutschland echt ein Riesenproblem haben.
Absolut.
Ja,
ja.
Also wozu wurden denn Banken mal gegründet? Also doch wohl um und auch unter anderem Unternehmungen zu finanzieren. Und ich zahle ja auch dafür. Es ist super interessant, weil ich habe jetzt kürzlich, hatte ich dir ja auch erzählt, meinen allerersten eigenen Businessplan geschrieben für eine Wachstumsfinanzierung bei uns. Also weil wir tatsächlich gerade gut unterwegs sind und ein bisschen Kapital brauchten, um in Technik und Mitarbeiter zu investieren. Also vorzufinanzieren quasi, weil das halt über die Kundenbeiträge monatlich erst dann über den Lauf der Verträge reinkommt, aber wir die Power sofort brauchen. So und da ist mir nochmal aufgefallen, da müssen wir vielleicht auch die Gründer oder uns selber auch als Vertreter der Franchise-Wirtschaft nochmal so ein bisschen in eine andere Haltung bringen, dass wir keine Bittsteller sind, sondern wir machen hier ein Business. Mhm. Und es war super spannend, dass zum ersten Mal wirklich so in dieser man ist wirklich wie beim Autokauf oder so, du verhandelst halt über die Zinssätze, du verhandelst über die Laufzeiten, über die Ratengröße. Dann wollte er mir, meinen Hausbanker sozusagen, eine kleine Rate verkaufen, weil dann ist ja die Belastung nicht so groß und dann rechnet man sich natürlich aus als schlauer Unternehmer, wie ist denn da die Zinsbelastung und die ist dann halt anderthalbfach so hoch. Da ging gesagt, nö. Also kriege ich auch so.
Einfach nö.
Brauche ich nicht. Und ich glaube, da müssen wir halt auch mal hinkommen und den Bankern auch mal so ein bisschen oder uns überlegen, was gibt es für alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Ich weiß, eine Zeit lang waren so Portale wie Capilendo und sowas ganz interessant. Weiß ich aber nicht, was dabei rausgekommen ist. Habe ich nachher nicht mehr weiterverfolgt. Ich hatte damals, der war mal bei mir im Podcast damals, einer der Geschäftsführer. Und vielleicht auch Venture Capital noch mal ein bisschen mehr begeistern, auch in Richtung Franchising. Wenn ich da wieder ins Mutterland, in Anführungszeichen, schaue, USA, andere Nummer. Da ist jeder Berufssoldat, der da aus der US Army austritt, der schaut sich erstmal um, welches Franchise kaufe ich jetzt, um sozusagen, ja, wenn ich nicht sofort einen Job irgendwo anders bekomme, welches Franchise kaufe ich mir jetzt einfach als Business?
Mhm. Ja.
Anderes Ding.
Ja, über die Themen haben wir auch gesprochen und auch gerade das was du sagst mit wir sind keine Bittsteller. Auch das ist, also muss ich wirklich sagen, in 20 Jahren viel, viel besser geworden.
Gut.
Das Gefühl habe ich überhaupt nicht mehr, dass man da so als Bittsteller auftritt. Was ich eher so als Gefühl habe, ist, dass es Bankern, auch nicht allen, muss man ja heutzutage immer dazu sagen, dass man nicht alle meint und so.
Ja, na klar.
Aber,
und Rinnen.
Und Rinnen oftmals schwerfällt, sich in die Situation eines Unternehmers oder einer Unternehmerin hineinzuversetzen. Und ich coache meine Gründen ja immer so, pass auf fürs Bankgespräch, betrachte das immer mal aus Blickwinkel einer Bank. Wie guckt die Bank da drauf und versucht darauf die Argumentation abzustellen. Und das habe ich da auch im Plenum dann gesagt, ich würde mir so sehr wünschen, wenn das auch mal
umgekehrt
wäre, wenn man sich einfach mal frei macht davon, ja, ich weiß, ich bin Banker, Bankerin, mein Wert ist wahrscheinlich Sicherheit, deswegen arbeite ich in der Bank, stereotypmäßig jetzt. Das ist aber nicht der Wert, den ein Gründer hat. Sonst würde er nicht gründen, im Regelfall. Und sich mal darauf einzulassen und weg davon zu gehen, ich als Person, Bankerin, was weiß ich, wie sie heißt, Marion, würde das niemals tun, weil mir das Risiko viel zu hoch ist. Aber deswegen kann ich doch nicht sagen, nur weil ich das nicht tun würde, gebe ich dem nicht das Darlehen, damit er es nicht tut.
Ja.
Mach doch mein eigenes Sicherheitsempfinden, ne, nicht zu dem Sicherheitsempfinden des anderen. Das würde ich mir einfach mal wünschen, dass das passiert und dass man es einfach mal neutral bewertet. Und das hat dann auch so mäßig auf Anklang da gefunden. Also sie haben schon verstanden, was ich meinte. Dann war natürlich wieder, ja klar, aber wir, am Ende des Tages bewerten wir doch Zahlen. Und wir standen dann hinterher noch zusammen in der Küche, ein paar Snacks gegessen und dann war es ein bisschen lockerer so von der Atmosphäre her. Und dann sagte auch eine der, die Vertreterin von dem Deutschen Bankenverband sagte genau das, was du auch gerade gesagt hast, die war, ich sag mal, in der Diskussion total tough und immer sehr zahlenorientiert und ja, es geht aber nach Eigenkapitalquote und Sicherheitenquote. Und dann sagte sie, hey, das ist eigentlich total traurig hier in Deutschland, dass die Bankenlandschaft so ist, wie sie ist, weil sie ja komplett konträr zu Unternehmertum ist. Ne? Es gibt Menschen, die haben den Mut, die wollen Geld in die Hand nehmen und wir als Banken aufgrund unserer eigenen Regularien von BaFin, von wem auch immer, wir geben denen leider das Geld nicht, weil wir immer so auf diese Hard Facts gucken. Und sie hatte dann auch den Vergleich, weil sie offensichtlich da irgendwie Amerika-affin auch ist, gebracht, sagte, in Amerika gibt's das ja gar nicht. Ne, da gibt's Investoren. Und wenn einer sagt, ich habe Bock, mich selbstständig zu machen und man erkennt Potenzial drin, dann gibt man ihm das Geld. Und ja, wenn er auf die Schnauze fällt, hilft man ihm auf, gibt ihm wieder Geld und sagt, komm, probier's nochmal, du hast doch jetzt gelernt. Wenn du in Deutschland, ja, wenn du nur mal ein Unternehmen, warum auch immer, es war nicht erfolgreich, du hast dann Schufa-Eintrag, dann kannst du ja vergessen.
Ja.
Nochmal, oder fast noch vergessen zu gründen. Und ja, das finde ich super schade. Und da wäre es total geil, wenn es andere Lösungen gäbe. Und mir schwebt auch so vor, wie geil wäre es doch, wenn Franchise-Systeme aus dem Innen heraus sich finanzieren könnten.
Da wollte
Wenn Franchise-Nehmer quasi auch in die Lage versetzt werden, selber Investoren zu werden,
super,
im eigenen Franchise-System.
Eine super Idee. Also was ich jetzt erlebe bei einem Kunden von uns, dass der sozusagen, da ist es so, dass in diesem Konzept der Impulsgeber, dann so ein sehr erfahrener Franchise-Berater und auch ein Hersteller von medizintechnischen Geräten, die für das System gebraucht werden, sich zusammengetan haben als Franchise-Geber und mit investiert sind. Und da sind natürlich andere Finanzierungsmodelle auch möglich. Zum Beispiel Leasing oder Mietkauf der Geräte, schon intern, ja, Lösungen dafür geschaffen wurden. Finde ich einen super spannenden Ansatz. Hätte ich schwer Lust drauf, mit dir mal in so eine Richtung einfach mal zu brainstormen und zu überlegen, ob man daraus eine Initiative sogar machen kann.
Ja, unbedingt.
Weil ich glaube, dass das für die Branche super cool wäre. Und das ist halt das, wo wir, glaube ich, aus Amerika auf jeden Fall auch lernen könnten, wo halt ja genau dann solche Dinge auch möglich sind und Investoren auch Gelder geben, ja, oder das viel üblicher ist, auch einfach bei Verwandten, Freunden und Bekannten, die ein bisschen mehr Geld haben, zu pitchen. Ich habe das und das vor und dann kriegst du so ein Loan, ne, von denen, also bankenunabhängig. Finde ich super spannend, den Ansatz. Und die Bankenwelt, ja, vielleicht nochmal hinterfragen, ob man vielleicht den Endkundenbereich und den Businessbereich gedanklich ein bisschen mehr voneinander abspaltet und trennt, ja, weil wie soll denn Wirtschaftswachstum stattfinden, wenn es nicht sozusagen auch diese Finanzimpulse da rein gibt? Ja, das ist schwierig.
Also, ja. Und das wollte ich nur sagen, das, was du ja beschrieben hast, was du auch für dich gemacht hast, hier irgendwie Konditionen verhandeln und so weiter, da muss man ja sagen, das findet ja fast gar nicht mehr statt. Man ist ja nicht mehr in der Situation, dass man, also viele sind nicht in der Situation, dass sie ihre Kredithöhen und Konditionen verhandeln können, weil die ja froh sein müssen, überhaupt ein Angebot zu bekommen.
Okay. Mhm.
Das ist ja wirklich, also aktuell, es wird noch finanziert und so weiter.
Aber das ist ja das Thema wirklich auch, vielleicht auch von deiner Seite aus, ich weiß nicht, wie du das bei den Gründern, wir haben damals immer gesagt, nehmt auf jeden Fall eine Hausbank vor Ort irgendwie mit ins Boot, wenn es geht, und baut eine Beziehung auf. Weil ich habe jetzt seit 2018 diese Beziehung zu dieser Bank.
Ja.
Die kennen meine... Natürlich, das ist alles transparent. Da lief auch eine Hausfinanzierung drüber, das haben wir durch den Verkauf abbezahlt. Da lief der KfW-Gründungsstartgeld, hatte ich damals mit drin, auch ein Teil, ist abbezahlt. Die haben natürlich gesehen auf den Kontobewegungen, okay, der Typ hält sein Wort quasi, mit dem können wir dann auch nochmal eine weitere Finanzierung machen, so bisher alles. Ne? Aber das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig, für Gründer auch zu gucken, ich muss meine Hausaufgaben machen, da finanziell gucken, dass ich da Dinge bereinige vielleicht.
Absolut, ja.
Wenn ich vorgestern eine Privatinsolvenz angemeldet habe, ist vielleicht auch eine Gründungsfinanzierung schwierig. Das ist, glaube ich, auch irgendwie nachvollziehbar aus Bankensicht. Ne, das sind halt verschiedene Aspekte, aber lass uns mal auf jeden Fall da gedanklich dranbleiben später, dass wir da diese Initiative, finde ich sehr, sehr spannend, also zu gucken, auch aus einem vielleicht dann erfolgreiche Multi-Unit-Partner, die neue Partner mitfinanzieren oder so. Ist doch super cool.
Ja, und da könntest du auch so cool intern so Buddy-Modelle machen.
Richtig.
Und so.
Richtig. Top.
Ja, also kann man schon geile Sachen machen. Also das, was du gerade gesagt hast, gute Bankbeziehungen pflegen, kann ich nur beipflichten. Definitiv. Und Sachen bereinigen kann ich auch nur beipflichten, weil aktuell wird sehr hoher Wert drauf gelegt auf die private Kontoführung. Also bei der KfW ist es aktuell so, wenn du eine negative Hausbankenauskunft hast, ist No-Go.
Mhm.
Ist echt krass. Und es kann nur mal sein, hey, ich habe irgendwie übersehen, keine Ahnung, Strom wird abgebucht.
Rücklassschriften.
Ist nicht bei der ersten, muss eine bestimmte Anzahl sein, ja. Aber das ist dann einfach sehr ärgerlich. Und was mich wirklich traurig stimmt, und da kann ich auch die Menschen immer sehr gut nachvollziehen, die da einfach frustriert sind, weil was du gerade gesagt hast, hey, eine gute Bankbeziehung aufbauen, hab vielleicht schon mal eine Immobilie da finanziert und ich weiß jetzt nicht, warum das auf einmal so gehäuft auftritt, vielleicht weil ich genau hingucke, dann gibt's ja irgendwie diesen Effekt, ne, wenn man sich ein weißes Auto kaufen will, sieht man überall weiße Autos.
Ja.
Aber dass mir Menschen wirklich erzählen und sagen, hey, ich bin seit 20 Jahren bin ich bei meiner Hausbank und ich wollte mich jetzt selbstständig machen, ich habe mein Haus finanziert. Meine ganzen Kinder sind da, die habe ich nicht mehr zum Gespräch eingeladen.
Das ist krass.
Und das, ich finde das so krass einfach.
Würde ich auch sofort kündigen.
Ja, yeah, das machen die auch dann alle. Ne?
Sofort weggehen. Das ist ja frech.
Also wie respektlos kann das sein? Man wird nicht mal eingeladen, da kriegt man in so einem Halbsatz irgendwie gesagt, ja, Franchising finden wir doof. Oder dieses Übergriffige, warum willst du dich denn jetzt selbstständig machen?
Vielleicht kennt man sich auch noch aus dem Fußballverein. Ne,
also...
Sag mal, du.
Klar, um die Gründungsmotivation, ne, das finde ich ja gut. Ne, was, hey, also ist ja die Frage, wie man es sagt und was die Intention dahinter ist. Wenn der Subtext schon ist, mach dich doch jetzt nicht selbstständig in deinem Alter. Guck mal, du hast doch ein gutes Job, du verdienst doch gutes Geld. Ja, vielleicht interessiert mich das einfach nicht mehr. Ne? Du, das ist wieder das mit den Werten. Ne? Wahrscheinlich du als Banker würdest deinen Job nicht aufgeben,
ja, natürlich,
weil du hier die Sicherheit hast und so.
Richtig.
Ich habe das ja mal ein Wirtschaftsbanker war das im Gespräch mit dem Kunden, wo ich echt erst gedacht habe, ich raste hier gleich aus. Da war ein Kunde, offensichtlich wollte er ins Franchising gehen, weil wir waren schon bei der Wirtschaftsbank auch relativ weit und der hatte für sich den Entschluss getroffen, also aus zwei Gründen. A, ich möchte meine Selbstständigkeit vernünftig vorbereiten, ist deswegen aus seinem Job rausgegangen, aber auch, weil seine Frau krank geworden ist und er hat sich um seine Frau gekümmert.
Mhm.
So, dann hat er Banker zu ihm gesagt, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass sie ihren Job aufgegeben haben. Warum haben sie denn nicht weitergearbeitet, bis es klar ist, dass sie hier auch die Finanzierung bekommen?
Das ist doch ganz schön übergriffig, finde ich.
Weil er sagte, erstens wollte ich mich vernünftig darauf vorbereiten und B, habe ich meine Frau gepflegt.
Ja, sehr übergriffig.
Ja, aber so lange und jetzt, und dann ging es nämlich weiter und das, was sie jetzt machen wollen, da verdienen sie ja erstmal viel weniger. Ja, weiß ich, habe ich mir wo ich mir immer denke, als man denkt immer, nee, ach stimmt, jetzt sehe ich jetzt auch zum ersten Mal, hups, jetzt mache ich das nicht mehr. So als hätte man sich da vorher nicht mit auseinandergesetzt. Und er sagt dann, ja, ich kann das gar nicht nachvollziehen, warum macht man das jetzt, wo man erstmal weniger verdient? Und da habe ich dann auch gesagt, ich muss mal kurz was sagen, das ist genau der Unterschied. Ne? Sie jetzt als, also ich habe ja auch gesagt, ich will sie jetzt gar nicht persönlich angreifen, ne? Sie bewerten das draus, ich verdiene jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro und ich weiß auch, nächstes Jahr verdiene ich 50.000 Euro, dann verdiene ich 50, vielleicht ein bisschen Gehaltserhöhung. Sie haben die Sicherheit, sie wissen genau, was sie verdienen. Der Unternehmer sagt sich, ja, ich verdiene es vielleicht 40.000 Euro, aber ich weiß, 3 Jahre später verdiene ich 100.000 Euro oder ich habe die Chance, 150.000 Euro zu verdienen. Wenn ich im Angestelltenverhältnis, ich habe doch gar nicht die Chance. Ich kann sagen, ja, ich möchte Gehaltserhöhung, ich kann mich versetzen lassen, aber das ist ja irgendwo endlich. Wenn ich jetzt nur, und du bist ja auch nicht so, dass du sagst, es geht immer nur ums Monetäre, aber nur, weil es da ja um Gehalt ging. Ne? Aber ich kann sagen, ich mit meinen eigenen Ideen, Entfaltung, Kraft, alles, Motivation, kann einfach für mich entscheiden, Nächstes Jahr verdiene ich 150.000 Euro. Genau. Und kann alles dafür tun. Ja, das heißt nicht, dass es funktioniert, aber
absolut.
Es ist ein Bereich des Möglichen. Und
da oben ist kein Limit. Da ist erstmal kein Limit, da ist kein Deckel drauf. Ja? Da ist ja ein freies Feld. So. Und
ich habe ja total, wo wir da gerade sind, ich bin ja auch nicht so ein Riesenfan von immer Zielen setzen und so weiter.
Nee?
Nee, mach ich überhaupt nicht. Diese Ziele setzen, ja, nächstes Jahr 150, dann 200.000 Euro. Kennst du Satguru?
Ja, kenne ich.
Der wurde mal gefragt, von irgendwie, ich glaube, im Rahmen von Studierenden, ob er, also Satguru, ihn dafür segnen würden, dass er seine Ziele erreicht.
Mhm.
Dann hat Satguru gesagt, nee, mache ich nicht. Also ich gebe es sinngemäß wieder. Ich segne niemanden dafür, dass er seine Ziele erreicht. Weil deine Ziele kommen aus deinem Verstand. Dein Verstand sagt dir, nächstes Jahr kann ich 150.000 Euro verdienen. Wenn ich dich dafür segnen würde, würde ich dich dafür segnen, dass du deine Möglichkeiten gar nicht ausschöpfst.
So ist es.
Weil du limitierst dich ja selber. Warum sagst du 150.000 Euro? Warum sagst du nicht, nächstes Jahr verdiene ich 10 Millionen? Weil es dir nicht zutraust, nächstes Jahr 10 Millionen zu verdienen. Aber wer sagt denn, dass du nicht 10 Millionen verdienen kannst?
Genau. Ja, sehr weise der Mann.
Guter Mann, Satguru, bester Mann.
Weiß ich nicht.
Und dann steigt er in Bentley ein und geht golfen mit den Creator-Jungs.
Ja, why not?
Ja, nee, das ist eine Anspielung auf eine andere Diskussion, die wir geführt haben. Wo die Frage in den Raum kann jemand, der, ich weiß gar nicht, was ist ein Guru zu sein, aber kann der so weltliche Dinge machen wie ein Bentley fahren und golfen gehen? Also natürlich kann er das, ne? Ist meine. Also,
Fülle ist Fülle. Und wenn das für ihn Fülle ist, dass er Bentley Bock absolut, drauf hat zu fahren,
ich fand das nur richtig witzig, diese.
Das ist ja das Schöne, dass wir, also im Grunde sind wir doch als, das müssen wir uns aber immer wieder echt vor Augen führen. Und da ist natürlich auch die Frage, wer ist denn da der Entscheider, ja? Also der erste Entscheider oder der erste Gatekeeper, sagen wir mal. Jetzt? Bei so einer Bank.
Ja.
Wer ist denn da der erste Gatekeeper? Sind das überhaupt die richtigen Menschen mit der richtigen Ausbildung, mit der richtigen Background? Oder müsste auch nicht da in der Bankenwirtschaft, weiß ich nicht, könnte ja ein Konsortium aus erfolgreichen Unternehmern, die bei der Bank sind, könnte ja sagen, wir machen hier so eine Erstauswahl, die Gespräche führen wir oder wir gucken mit drauf. Aber ja, das sind natürlich grundsätzliche Fragen, müssen sich die Banken selber stellen oder wir müssen alternativ an anderen Modellen arbeiten. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessanten Ansatz.
Ja, da hatten wir aber auch tatsächlich drüber gesprochen, warum entscheiden nicht Unternehmer mit über solche Prozesse? Weil ich wollte ketzerisch fragen, aber da hatte dann Jan gesagt, ich sollte die Frage nicht stellen. Ich wollte die Banken fragen, wonach die denn ihre Mitarbeiter aussuchen und wie sie ihre Mitarbeiter qualifizieren.
Genau.
Also was macht
zum Beispiel
ihr,
auch den Eindruck.
Was macht ihr, also ich meinte es gar nicht böse, aber was macht ihr, dass der Mitarbeiter in die Lage versetzt wird, wie ein Unternehmer zu denken und so? Aber vielleicht sagt man auch, wir wollen das gar nicht, weil wir wollen, wir hatten vorhin einen Podcast, das fand ich sehr schön, was war das da? Schwert und Schild?
Unterschiedliche Werkzeuge, unterschiedliche Funktionen. Ne?
Dass man einfach sagt, ne, Banker ist dann eher das Schild und der guckt eher so ein bisschen konservativer. Das
Korrektiv so, ne?
Ja, aber klar. Ist, glaube ich, in dem Kontext nicht zielführend, vor allem wenn es dann halt so. Ne,
in einem gewissen Maße schon. Also ich finde die Fragen teilweise schon sehr sinnvoll, ja, die da gestellt werden. Aber das, was du jetzt gerade beschreibst, zum Beispiel dann auch das zu bewerten, warum jemand diesen Schritt macht und auch sagt, mir ist jetzt die Pflege meiner Frau in dem Moment gerade total wichtig. Und das entscheide ich einfach jetzt für mich. Ja. Mhm. Also das zu bewerten und darauf in so einem Gespräch finde ich aber super, dass du für deine Mandanten da auch eintrittst so und da auch mal dazwischen. Ja,
ich hatte jetzt einen anderen Fall, das habe ich auch gesagt, ich falle vom Glauben ab. Das habe ich auch gedroppt da in der Veranstaltung. Gründer, Quereinsteiger, will in die Gastronomie gehen. Franchise-System hat ein paar Herausforderungen, ne? Ich kürze das mal ein bisschen ab. Es war schon sehr schwierig, überhaupt da immer weiterzukommen. Und ganz häufig ist es ja so, Banken sagen jetzt, okay, können wir uns nicht vorstellen, weil Quereinsteiger relativ wenig Eigenkapital und fehlen irgendwie Sicherheiten. Also so harte Faktoren. Ich unterstelle jetzt einfach mal, da weiß ich nicht, ob das so ist. Viele denken, wenn ich sowas hinwerfe, dann geben die schon auf, weil ne, es ist auf einmal nicht mehr Eigenkapital da und die Sicherheitenlage ist selten irgendwie eine bessere. So, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir möchten, der Standort soll gerne betrieben werden. Wir nehmen den Franchise-Geber mit ins Boot, wir machen Joint Venture. Heißt, es kommt über den Franchise-Geber Eigenkapital mit rein, es kommt Know-how über den Franchise-Geber mit rein. Wir haben sogar noch in dem Fall einen weiteren bestehenden Franchise-Nehmer, und zwar den erfolgreichsten Franchise-Nehmer des Systems. Der hat auch gesagt, ich habe da auch Bock drauf, weil es ein geiler Stand, ich mache da auch mit. Und ich schicke meine Vollzeitkraft, die meine zwei Läden mit aufgebaut hat, die geht an den neuen Standort, baut das mit auf. Habe ich gedacht, ist doch alles super, was kann denn jetzt noch schief gehen? So, haben wir eingereicht. Ich total, hey, coole Lösung gefunden. Ist sogar noch besser als vorher. Ihr müsst sogar noch viel weniger finanzieren, weil die anderen mussten nicht finanzieren. Also an sich alles besser. Und dann gab es noch irgendwas anderes und dann mussten wir nochmal nachbessern. Haben wir auch getan. Und in der dritten Runde hieß auf einmal, uns aufgefallen, also stand auch schon die ganze Zeit im Businessplan drin, uns aufgefallen, der Antragsteller, der hat ja schon eine Zahlung geleistet, der hat ja schon investiert, bevor die Finanzierung sicher ist. Und jetzt O-Ton, ich erkenne dem Antragsteller die unternehmerische Qualifikation ab, weil gute Unternehmer finanzieren ja nicht, bevor die Finanzierung sichergestellt ist.
Bullshit.
Da habe ich echt schon gedacht, wow, das ist echt eine taffe Aussage. Aber ist in meiner Welt wieder genau das Gleiche. Ich mit meinem hohen Sicherheitsbedürfnis würde natürlich keinen einzigen Euro investieren, bevor nicht klar ist, dass alles safe ist. Ein Unternehmer, der den Standort sichern muss, weil dieser fucking Prozess einfach schon wieder 8 Monate dauert.
Was hat er denn investiert? So eine Reservierungsgebühr oder sowas?
Ja, und Teile, ja, Reservierungsgebühr und irgendwie schon irgendwas noch angezahlt. Spielt ja auch gar keine Rolle. Muss man natürlich auch immer Kontext ist. Wir waren schon 8 Monate im Prozess, weil halt alles ewig gedauert hat. Nervig. Und wir können in der heutigen Zeit, es geht einfach nicht, dass wir warten, bis die Finanzierung sicher ist, weil dann sind alle Standorte weg. Und das macht einfach gar keinen Sinn. Und ich dachte mir nur einfach, was für eine krasse Aussage das einfach ist. Wirklich, ist keine gute unternehmerische Qualifikation. Doch, genau das. Wie sehr committed kann man bitte sein?
Richtig.
Und wen wollt ihr denn haben? Wollt ihr committede Gründer haben, die einfach mal Risiken eingehen für ihren Traum? Wollt ihr die angepassten, vernünftigen, die machen wirklich alles, wenn alles erst safe ist? Ja, gut.
Was haben die denn gesagt da so auf der Veranstaltung dazu?
Auf der Veranstaltung haben sie gesagt, ja, Einzelfall muss man sich angucken und so.
Ja, ist klar.
Ne? Und ich glaube, nee, die hatten da auch schon Verständnis schon für, aber dann kam halt wieder das Argument, ja, aber Spirit können wir nicht bewerten. Ne? Ja. Harte Faktoren bewerten wir. Aber ich habe mir gedacht, aber ja, klar, streng genommen war er natürlich noch, immer noch Quereinsteiger. Aber es muss doch möglich sein, Dinge zu kompensieren. Also wenn sie nachhaltig glaubhaft auch kompensiert sind.
Ja.
Das muss einfach, man kann doch nicht einfach sagen, ja, der ist immer noch quer. Ja, klar, aber und? Das macht doch nichts. Und vor allem, zeig mir doch einfach mal die Statistik, aus der hervorgeht, Quereinsteiger scheitern häufiger
genau,
als...
Wenn wir über Zahlen reden wollen. Ne?
Wo gibt's das? Übrigens auch, das wollte ich auch nochmal kritisch sagen, weil diese Zahlen vom Verband ja auch immer kommuniziert werden, wurden da auch wieder kommuniziert, dass Franchise-Gründer weniger scheitern als Einzelgründer. Glaube ich auch nicht. Habe ich da auch gesagt? Ich glaube, sehr zu Leidwesen von Jan. Ich glaube diese Zahlen tatsächlich nicht, dass das so ist. Aber ich weiß es nicht. Ich kenne die Statistiken nicht.
Also ich kann dir zumindest sagen, dass wir bei der Schülerhilfe darüber auch Statistik
haben. Ja, das glaube ich. Natürlich, in guten Franchise-Systemen ist das auf jeden Fall so. Alle Franchise-Systeme, über alle 1000...
Das stimmt garantiert nicht. Ja. Da stimme ich dir zu, weil keiner hat die Daten.
Ja.
Der Franchise-Verband hat ja auch in Anführungszeichen nur Daten von den, das ist ja basierend auf einer Umfrage, die der Verband macht. Mhm. So, da muss man ja nochmal die Grundgesamtheit, das habe ich auch mal kritisch in einem Franchise-Expansionsreport von mir angemerkt.
Ja. Geil. So ein Dutz-Report.
Die Report-Strategie, ne? Ja. Also als Freebie, ne? Kann man sich bei mir auf der Homepage franchise4x.de runterladen.
Wir. Schaut in die Shownotes.
Sehr gut.
Das wird aktiviert, sobald ihr den Podcast abonniert habt. Dann habt ihr Zugriff auf die Shownotes.
Genau, da könnt ihr euch den Report runterladen. Den bringen wir einmal im Jahr raus. Beleuchten da halt die Trends in der Wirtschaft. Unter anderem natürlich die Franchise-Statistik vom Deutschen Franchise-Verband. Deswegen kenne ich die sehr genau.
Ja.
Und lese die auch wirklich komplett. Ja. Und schaue mir halt an, wie diese Zahlen da zustande kommen. Und dann wird halt im Gegensatz die Insolvenzquoten und so weiter von den befragten Systemen aus den Systemen des Franchise-Verbandes.
Und wird gebenchmarkt mit dem KfW-Monitor, glaube ich.
Richtig.
Ne?
Ja. Und wenn man sich da teilweise die N gleich, also ja. die Grundgesamtheit anschaut, da haben wir teilweise bei einigen Fragen 15 oder so. Da frage ich mich natürlich auch, wie hoch ist da die statistische Relevanz?
Ja.
Deswegen, ich glaube von der Tendenz her, ja. Zumindest bei den, ich sag mal, Qualitätssystemen. Und deswegen
würde ich das auch sagen.
Würde ich auch sagen, dass der Verband durchaus offensiv weiter mit damit den Zahlen auch ins Rennen gehen sollte. Aber wie gesagt, da ist noch viel zu tun, auch über die Zeitachse. Und da sollten wir alle auch gemeinsam dran arbeiten, dass wir da einfach mehr Argumente haben, die auch zahlenbasiert sind. Ne? Und Punkt.
Ja. Punkt. Aber wir haben bisher leider kein Happy End für diesen Fall, den ich gerade skizziert habe.
Wahnsinn, ey.
Das letzte war dann, ne, das ist dann so nach 3 Runden, das ist halt richtig geil so. Ja, und ne, dann war das erstmal, wir erkennen die unternehmerische Qualifikation ab. Ach, und den Standort finden wir auch nicht gut.
Nach 3 Runden fällt das dann mal auf.
Da habe ich auch echt gedacht.
Wir sind dann doch mal vorbeigefahren, oder was?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Schrecklich.
Ja, das ist halt einfach schade. Klar, das ist jetzt nicht überall so, ne, aber...
Ja, es ist aber irgendwie schwieriger geworden. Ich habe gerade auch nochmal mit jemandem mich ausgetauscht, mit einem sehr bekannten Franchisegeber auf der Veranstaltung, wo ich heute war, Local Branding Days von Macapo. Auch nochmal schönen Grüß an Thomas Oettinger, falls du zuhörst. Danke für die Einladung. Sorry, dass ich zwischendurch mich davon gestohlen habe für diese Aufnahme. Aber ich glaube, das ist okay. Und ich bin auch nicht Hauptzielgruppe von der Veranstaltung. Aber der sagte auch, die Rahmenbedingungen sind natürlich auch aktuell jetzt nicht so leicht, ne? Steigende Mieten, Energiekosten.
Absolut.
Mitarbeiter finden. Ich habe, dann kamen wir auch schon in der politischen Diskussion, sind denn die Anreizsysteme für ich gehe ins Arbeitsleben mittlerweile überhaupt noch da, wenn wir irgendwie Bürgergeld Zahlungen haben, wo dann alle anderen Kosten auch übernommen werden. Hat letztens irgendjemand mal ausgerechnet, irgendein Abgeordneter, dass dann teilweise nur noch, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber habe ich gesehen, 175, 200 Euro im Monat Unterschied sind zwischen dem, was sozusagen auf dem Konto nachher zur Verfügung steht für die Familie, zwischen bestimmten Arbeitnehmern in bestimmten Gehaltsklassen und einem Bürgergeldempfänger. Da fragt man sich dann ja, wollen wir denn die Leute gar nicht mehr irgendwie ins Arbeiten kriegen, ne? Das natürlich auch jetzt, was wahrscheinlich auch bei Bankern aktuell wahrscheinlich psychologisch schon mit reinspielt. Glaub,
definitiv.
Da können wir uns nicht frei von machen, ja. Ne? Du hast eine weltpolitische Situation, die auch Ängste schürt durch irgendwie Kriegsgefahr, Aufrüstung, whatever. Also da gibt es ja viele Aspekte, die, glaube ich, mit reinspielen. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um und wie kriegen wir da die Positivität zurück? Und wir müssen ja sozusagen oder sollten, müssen ja gar nichts, aber wir sollten da einfach die Kurve kriegen. Und ich glaube, Franchising kann halt ein Vehikel sein. Deswegen unterstütze ich das ja auch so mit Leidenschaft seit über 20 Jahren jetzt hier. Weil es für mich ist jetzt mehr Unternehmer bedeutet schlussendlich unterm Strich auch mehr Freiheit in einer Gesellschaft. Weil ja, wenn ich nicht abhängig bin, wenn ich selbstverantwortlich agiere, habe ich einfach ein höheres Maß an Selbstverantwortung und das brauchen wir einfach in der Gesellschaft. Ne? Und da sehe ich halt leider auch eine Tendenz, die da in die falsche Richtung weist. Und dann so Bürgergeldgeschichten und das, was Richard David Precht mal prognostiziert hat, ne, dass eventuell dann über KI-Entwicklung und so weiter immer mehr Leute ihre Arbeitsplätze verlieren und Aufgaben von KI übernommen werden in der Dienstleistung und durch Roboter und so weiter. Was machen wir mit den ganzen Menschen und so? Puh, da könnte man einem Angst und Bange werden, will ich aber gar nicht reingehen, weil dann kann ich mir gleich einen Strick nehmen. Ne? Also
ja, ich finde auch, also dieses Freiheitsthema, ich halte das ja auch immer sehr hoch im Unternehmertum, Freiheit, weil das ja für mich ja auch ein extrem wichtiger Wert ist und ich das auch mit meiner Selbstständigkeit verbinde. Ich glaube, du kannst das natürlich auch im coolen Arbeitsverhältnis haben, ne? Also dieses Freiheitsthema, dieses... Wenn es der richtige Job ist und oder wenn du vielleicht auch dir selber deine richtigen Freiräume danach schaffst, ne? Also... Du kannst ja auch einen Job haben beispielsweise, der okay ist, der dich nährt und ja. Du sagst, hey, das nervt mich jetzt nicht zu 100%, aber ich weiß, er nährt mich und er sorgt dafür, dass ich ein geiles Leben drumherum habe ein geiles Hobby, was auch immer.
Absolut.
Also muss ja nicht immer das Unternehmertum sein. Und aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass diejenigen, welchen die ins Unternehmertum möchten, die den Mut aufbringen, dann nicht scheitern. Damit bin ich ja damals angetreten, ne, dass jeder, der Bock hat, sollte nicht an den Zugang zu finanziellen Mitteln scheitern.
Schöne Mission, ja.
Ja, aber im Moment ist es halt sehr eng, ja, muss man sagen. Und ich merke halt einfach, es führt immer mehr dazu. Und an sich musste man jetzt eigentlich sagen, auch Banker dürften mal wieder mutiger sein. Und ich weiß natürlich nicht, wie eng die Grenzen sind mit BaFin und so weiter. Das mag ich alles nicht beurteilen. Aber es gibt ja auch, und weil du auch sagst, mit was Positiven, es gibt ja auch weiterhin extrem coole, motivierte Banker da draußen, die auch wirklich sagen, hey, ich habe Bock, das zu unterstützen und preschen das durch. Das zeigt mir nur einfach, es ist ja möglich. Also es kann nicht irgendwelche gesetzlichen Dinge geben, die sagen, nee, wir können aber nur mit Minimum 40% Eigenkapital, alles andere geht nicht. Also es geht ja.
Ja.
Ne, und dann scheint es ja doch People-Business zu sein.
Ist es
die, die einen bringen das einfach
es ist
durch.
Alles am Ende auch immer, ne? Menschen und Menschen, die, wo Chemie und wie kommuniziere ich, glaube ich fest dran. Also selbst bei Ämter und gesetzlichen Themen. Also ich glaube, dass der ein oder andere Sachverhalt, ja, ob es von einer, ich sag mal, weiß ich nicht, Bagatelle, Strafsache oder was auch immer ist, dass bei Staatsanwalt, Rechtsanwalt und Richter Konstellation 1 komplett anders entschieden wird als bei der Konstellation 2.
Mhm.
Weil da andere, ja, menschliche Faktoren und Energien und so weiter mit im Raum sind. Also das glaube ich am Ende des Tages immer. Deswegen ist es auch, glaube ich, eine Frage der eigenen Haltung immer, also von allen Beteiligten.
Absolut.
Ne? Und du strahlst da auf jeden Fall, wenn ich das mal als Kompliment geben darf, auf jeden Fall eine sehr positive aus und bist da irgendwie,
danke,
ja, am brennst für das Thema. Und damit ist ja schon mal die halbe Miete im Sack.
Ja, komm, ich erzähle auch eine sehr positive Geschichte.
Lass uns mal was zum Positives, ja, zum Abschluss.
Und das ist wirklich absolut.
Also wir haben gar nicht über mein Angebot gesprochen, aber das ist nicht schlimm. Hammer. Das war ein super geiles Gespräch trotzdem. Mein Angebot ist toll, kommt mal auf franchise4x.de, schaut euch an, was ihr als Franchise-Geber alles Tolles machen könnt mit uns. Wenn ihr wirklich mal ins Wachstum gehen wollt und skalieren möchtet, dann sollten wir unbedingt miteinander sprechen. Aber nur, wenn ihr ein erfolgreiches Franchise-Modell seid, nachgewiesenermaßen Franchise-Partner habt, die richtig gutes Geld mit euch verdienen und ihr durch unsere knallharten Kriterien-Check kommt.
Geil, das schicken wir dir als Real. Marc schneidet das als Real.
Echt? Dann, boah, das ist cool, danke.
Dann haben wir das. Ich wollte nur sagen, ich muss auch schnell noch eine positive Geschichte erzählen. Nicht, dass der Eindruck erweckt wird. Hier zu großer Beck müssen wir gar nicht mehr gehen. Die kriegen ja eh keine Finanzierung durch. Kriegen wir natürlich noch, Freunde.
Ja, aber und zwar jetzt, mehr, als du nicht durchkriegst.
Absolut.
Und zwar deutlich mehr.
Deutlich mehr. Und aber noch einen sehr, sehr schönen Fall, bevor wir dann ganz tief in dein Angebot nochmal reingehen.
Nee, das ist gut.
Ist Franchise-System auch, Gastronomie, also schwierige Branche, ist das ja immer erstmal Gründer, jetzt nicht so wirklich Quereinsteiger, aber auch jetzt nicht so der Vollgastronom, hoher Kapitalbedarf, also verhältnismäßig hoher Kapitalbedarf, haben wir, was immer machen, 3 Banken angefragt, die regionalen, eine regionale Bank hat sofort abgesagt, eine andere Großbank hatte noch abgesagt, dann hatten wir Gespräch mit der Volksbank, war alles erst total positiv, ja, finden wir total gut und so weiter und so fort, müssen wir mal ein Gespräch führen, wieso, ah, cool. Und dann stand das zweite Gespräch an, da hatte mich der Banker schon angerufen, ja, es kommt noch eine Fördermittelexpertin dazu, die ist aber sehr kritisch, was eine Gastro und so weiter angeht. Müssen wir noch ein bisschen überzeugen. Ich sage, okay, ja, cool, schaffen wir alles zusammen. Also erstmal cool, ne? Er sagt das, hey, das sind die Baustellen, das hat auch gesagt, welche Punkte. Fand ich schon mal cool, ne? Also
sehr, sehr
auf jeden Fall lösungsorientiert.
Ja.
Haben wir das Gespräch gemacht, war auch ein super Gespräch. Die Fördermittel-Expertin war am Ende auch so, dass sie sagt, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden, kann ich mir gut vorstellen. Wir reichen das jetzt ein bei der Bürgschaftsbank zur Absicherung des Darlehens. Wurde eingereicht bei der Bürgschaftsbank. Dann gab es sehr schnell Feedback auch von der Bürgschaftsbankerin, die das gut findet. Da bin ich erstmal überrascht, weil bei Bürgschaftsbank bin ich immer so, okay, höchste Hürde eigentlich immer. Die war total positiv. Und war auch sehr im Dialog, sowohl mit mir als auch mit dem Gründer, also mehr auch mit dem Gründer, was ich immer sehr gut finde, wenn die direkt im Dialog sind. Und sie sagte, ja, kann sich alles vorstellen, gibt die und die Baustellen, also hat auch klar benannt, können wir das und das irgendwie ein bisschen, können wir von dem, was noch an zusätzlichem Eigenkapital ist, da ein bisschen mehr einsetzen und so weiter, weil sie denkt dann auch sehr in, wie kann ich das im Hause platzieren und mein Gremium überzeugen. Mhm. Darum geht's ja bei einer Bürgschaftsbank. Und dann hört sich alles sehr gut an. Auf einmal rief mich die potenzielle Hausbank an und sagte, sorry, unser Chef hat einen Rückzieher gemacht, wir können das Vorhaben nicht begleiten. Und es lag schon bei der Bürgschaftsbank, eingereicht von der Bank. Und dachte ich, oh krass, okay. Und dann rief mich die Bürgschaftsbankerin an und hat gesagt, okay, sowas erlebt sie auch sehr selten, aber sie findet das Vorhaben so gut, da müssen wir doch eine Lösung finden. Das waren ihre Worte, da müssen wir doch eine Lösung finden. Ich so, okay. Und es gibt bei den Bürgschaftsbanken gibt's die Möglichkeit, einen sogenannten BOP-Antrag zu machen. Das heißt Bürgschaft ohne Bank. Normalerweise geht's ja immer Hausbankprinzip, heißt, ne, wir stellen nicht selber die Anträge, sondern irgendeine Bank reicht den Antrag ein. Mhm. Und der BOP-Antrag ist aber gedeckelt bei einer bestimmten Höhe. Nur bis, ich weiß nicht, 250.000 Euro kann das gemacht werden. Alles andere muss über eine Bank laufen. Und wir waren über diesem Betrag. Das heißt, da meinte sie, eigentlich darf ich das jetzt gar nicht weiter bearbeiten, weil wir können keinen BOP jetzt erstmal draus machen. Aber ich habe eine Idee, wie wir einen Bob da draus machen können. Sie nehmen noch den und den Baustein mit rein. Das ist so eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Hängt auch mit der Bürgschaftsbank irgendwie zusammen. Und wenn wir den reinbekommen, dann können wir den Bob-Antrag weitermachen. Geil. Ich kann es ganz normal weiter bearbeiten. Und dann geht das durchs Gremium. Und wenn wir dann den Bescheid haben, dann habt ihr die Urkunde mit 80% Sicherheit, also Haftungsfreistellung. Und könnt dann nochmal gucken, findet ihr damit eine Bank.
Top.
Und dann hat sie das durchgemacht. Die hat uns auch total unterstützt. Hat gesagt, hier, das müsst ihr genau und so und der Betrag. Und das mache ich dann schon mit der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft. Stell das davor, weil ich glaube, wir an das Vorhaben. Es war jetzt nicht so geklüngelt oder so. Sehr ganz normal
Im Rahmen der Möglichkeiten
Lösungswege aufgezeigt, wie es funktionieren kann.
Und es gibt immer Mittel und Wege.
Und das hat das so schön gezeigt. Die hat das durchgeboxt. Und dann hatten wir diese Urkunde. Und dann hat sie gesagt, pass mal auf, ich bin ja regional noch ganz gut vernetzt. Bei der Bank, Sparkasse war es, glaube ich, wart ihr doch noch nicht. Ich kenne den Ansprechpartner. Ich gehe den direkten Weg zu ihm und stelle ihm das Vorhaben vor.
Das ist stark.
Wie krass ist denn das? Und dann hat die Sparkasse gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich so, was? 80% Haftungsfreistellung. Eine brennende Bürgschaftsbankerin dahinter. Haben die nicht gemacht? Und dann sind wir, das ist noch abstruser, zu einer Großbank gegangen, die auch bundesweit Finanzierung macht. Ein Kollege hatte schon abgesagt nach dem Mord, also der hat es gar nicht geprüft, hat gesagt, boah, bei uns im Moment schwierig mit Gastronomie, reicht mal besser nicht ein. Und ein anderer Kollege hat aber gesagt, was, ihr habt die Bürgschaftsbank schon? Geil, mache ich den Fall. Und der hat ja einfach den Fall gemacht. Wo ein anderer gesagt hat, können wir nicht machen. Gleiche Haus. Ne?
Stopp, das ist Wahnsinn.
Das ist einfach Wahnsinn. Und da geht das innerhalb von wenigen Tagen durch. Und beide haben mir gespiegelt. Der Banker hat gesagt, boah, was ist das für eine tolle Bürgschaftsbankerin. Die Bürgschaftsbankerin hat mir gesagt, was ist das für ein cooler, unkomplizierter Banker. Gründer happy, alle happy.
Ja, und du hast jetzt ein neues Tool in deinem Werkzeugkasten und vielleicht geile Kontakte, um zu sagen, ey, wollen wir so eine Nummer nochmal machen.
Ja, absolut. Also den Banker kannten wir vorher schon. Logischerweise haben wir ja selber den Kontakt hergestellt. Aber diese Bürgschaftsbankerin ist Wahnsinn. Die hatte mich jetzt witzigerweise, das war aber Zufall, sie wusste nicht, dass ich da auf dieser Veranstaltung bin, einen Tag vorher angerufen. Und ich dachte erst, okay, irgendwas schiefgelaufen doch noch. Und sie meinte, sie wollte sich nur mal noch mal in Gedächtnis rufen. Es hätte so gut funktioniert. Und wenn ich mal einen Fall wieder hätte, könnte ich auf sie zukommen. Und könnte das ja mal mit ihr vorbesprechen, dann könnte man vielleicht so ein bisschen überlegen, ne, wie können wir das gemeinsam gestalten. Und ich so, krass, ich so, das ist witzig, das gerade anrufen, weil ich habe ja von dieser Veranstaltung erzählt. Und ich meinte zu ihr so, hey, das ist krass, also weil Tenor von den Bürgschaftsbanken war, wir wollen Geschäft machen, also wir wollen das machen, wir kriegen aber weniger Anträge als sonst. Also es geht gar nicht durch bis Bürgschaftsbanken. Und ich hatte für mich so in meiner Bubble war es halt einfach so, die Bürgschaftsbanken sind die Spielverderber, die wollen das alle nicht machen, weil ne, sagen viel ab und so weiter.
Brauchen die denn immer Banken oder könnte man da unsere Idee
von... Wie gesagt, mit dem BOP-Antrag, wie gesagt, geht's bis zu einer bestimmten Summe, kann man erst den...
Könnten da so private Investoren, also ja, erfolgreiche Partner von... Muss schon institutionell sein.
Ne? Ja, aber die erfolgreichen Partner könnten dazu führen, dass man in einen BOP-Antrag reinkommt.
Ja, guck mal.
Ne? Könnte man überlegen...
Lass da mal ein Business draus bauen.
Ich hatte nur zu ihr gesagt, das ist krass, weil ich hätte gedacht, okay, sie werden überschüttet mit Anfragen. Und sie hatte dann auch noch geschrieben, nein, es kommen weniger Anfragen einfach. Ich so, Wahnsinn.
Aber da siehst du mal, erstens, positiver Abschluss, immer, es gibt immer Mittel und Wege.
Jetzt, absolut.
So, wenn man die jetzt kennt, muss man die forcieren und gehen. Und dann muss man auch so mal solche Beispiele mal droppen auf solchen Veranstaltungen. Sagen, guck mal hier, das und das Modell haben wir dann gemacht. Ja, denk doch mal drüber nach. Also ich glaube, es gibt da noch sehr, sehr viel zu tun an der Stelle. Und ja, wie gesagt, also wenn du da mit Leidenschaft so weitermachst, dann wirst du auch weiterhin erfolgreich die Gründung finanzieren und wir besorgen weiterhin motivierte Gründungswillige.
Ja, weil du hast ein echt cooles Angebot.
Auch der, ja, das ist ein Top-Angebot. Hör mal, das ist so ein gutes Angebot.
Das ist so gut, da sprechen wir nicht drüber.
Da sprechen wir gar nicht drüber, weil wir müssen gar nicht drüber sprechen.
Nicht, dass andere das Angebot kopieren.
Es kauft sich auch von allein, beziehungsweise wir kriegen ja die Empfehlungen von Beratern und anderen Kollegen aus dem Franchising mittlerweile. Punkt. Das finde ich auch cool. Mehr sage ich auch gar nicht mehr heute dazu. Aber was ich nochmal allen mitgeben möchte, die jetzt vielleicht uns hier zuhören, lasst euch nicht entmutigen und versucht einfach Wege zu finden und sprecht mit coolen Leuten wie mit Thorsten und gerne auch mit mir. Und dann gucken wir mal. Wir sind ja ein bisschen verdrahtet bei uns in der Branche. Kommt gerne auf uns zu, vernetzt euch mit uns. Auf LinkedIn bin ich hauptsächlich unterwegs. Da kann man mich am besten erreichen. Und dann quatschen wir einfach mal, weil, wie gesagt, also ich glaube, wir haben noch unendlich viel Potenzial für diese ganze Franchise-Geschichte. Definitiv. Und ja, da sollten alle Player irgendwie mal an einen Tisch bei allem Gehassel, was wir zwischendurch hatten. Jetzt sind schwierige Zeiten, lass uns da zusammenrücken und lass uns gemeinsam nach vorne schauen. Und ja.
Boom, Mic Drop.
Mic Drop.
Draußen.
Auf Wiedersehen.
Das waren so schöne Worte, damit müssen wir rausgehen.
Okay, machen wir.
Danke.
Ich danke dir für die Einladung. Ciao.